Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wolfgang Walk, ich grüße Sie. Guten Abend.
Oh, Dennis Diehl. Welch hoher Besuch am Sonntagabend. Wenn auch nur über Skype.
Ja, aber es ist immer wieder, ich meine, ich spreche ja mittlerweile häufiger mit dir als mit meiner Frau.
Das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern.
Vielleicht, nee, das müssen wir nicht ändern.
Doch, doch,
das
ist gut so. Du solltest deine Frau hier mal einladen.
Ja, die hat eine Menge steile Thesen auf jeden Fall, über die sie sprechen kann.
Die fühlt sich jetzt wahrscheinlich von dir auch schon gemobbt.
Oh, das ist ja die Überleitung. Also Wolfgang, du bist ja der Überleitungs-Godfather. Das ist ja unglaublich.
Wieso? Was ist das für eine Überleitung?
Du kannst doch gar nicht wissen, du kannst doch gar nicht wissen, über was ich mit dir sprechen will.
Also, willst du mit mir über Mobbing reden oder was?
Ausgerechnet. Das ist genau der Grund, warum ich dich angerufen habe. Ich möchte mit dir über Mobbing sprechen.
Das glaubt uns keine Sau, dass das nicht vorbereitet war.
Nee, ich glaube, wir machen das jetzt auch nicht mehr. Ne? Das ist halt wirklich ein bisschen gestaged. Also, aber ich finde es trotzdem lustig. Einfach so zu tun, als würden wir uns tatsächlich anrufen und beide just in dem Moment, wo wir abheben, hier unsere Aufnahmegeräte.
Du gibst gerade unser Geschäftsgeheimnis weg. Ist dir das klar?
Scheiße. Ich schneide das raus.
Ja, genau.
Magier verraten ja niemals ihre Tricks. Nee, das muss auch so bleiben.
Vor allem nicht diese super subtilen, die noch nie jemand durchschaut hat.
Ja, eben, das sehe ich auch so. Also da müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass wir uns da nicht in Fettnäpfchen bringen. Wolfgang, nee, der Grund, warum ich mit dir sprechen möchte heute, ist einer, der mir persönlich sehr, sehr nahe geht und den ich auch wichtig finde. Und zwar haben wir ja beim letzten Gespräch mit André Peschke, mit dem Grandfather of German Games Podcasting, auch ganz kurz ein Thema angeschnitten, als wir über die Schelle gegen Chris Rock von Will Smith gesprochen haben, haben wir auch kurz ein Thema angeschnitten, das so am Rande erwähnt wurde, nämlich das Thema Mobbing. Du hast es gerade schon erwähnt. Und da hast du von deinen Erfahrungen erzählt, dass du als Kind immer ein kleines Stückchen kleiner gewesen bist als der Rest.
Ja, und erst gar nicht so, gar nicht so. Das beschränkt sich ziemlich genau auf den Zeitraum zwischen 13 und 16,5. Das heißt, ich war lange Zeit eigentlich eher so im oberen Mittelfeld oder sogar bei den Größeren. Und dann hörte ich mit 13 Jahren etwa für 3 Jahre auf zu wachsen. Also wirklich, hörte auf zu wachsen. Ich war 1,60 groß, als ich 13 wurde. Und ich war 1,63 groß, als ich 16 wurde. Und in der Zeit sind natürlich alle an mir vorbeigezogen. Und das ist ein scheiß Alter, um klein zu bleiben. Wie man sich vorstellen kann. Und ich hatte auch keine Ahnung, es gab damals sowas wie Handwurzelknochen untersuchen und so weiter. Den ganzen Quatsch gab es noch nicht. Ich musste also davon ausgehen, ich bleib so klein. Und auf einmal war man mit 16 Jahren ziemlich eigentlich ja sehr genau um meinen 16. Geburtstag herum merkte ich, wie sich langsam wieder was bewegte. Diese 3 Zentimeter war ich eigentlich in den 4 Wochen vor meinem 16. Geburtstag gewachsen. Und dann hörte das auch nicht mehr auf bis zu meinem 17. Geburtstag, in dem war ich dann 1,83 groß, so groß bin ich heute noch. Das heißt, in einem Jahr habe ich mehr oder weniger 23 Zentimeter hingelegt, was nicht gut war für meine, weil ich habe auch maximal 2 Pfund zugenommen in der Zeit. Das heißt, ich musste vor jedem Gulli musste ich eigentlich Angst haben, dass ich dazwischen die Stäbe trete und drin lande. So dünn war ich. Ich wog unter 55 Kilo bei 1,83.
Oh, das ist aber wirklich wenig.
Genau. Und das war
was das für Auswirkungen hatte?
Trotzdem war es mir viel lieber, natürlich dann 1,83 zu sein und dünn, weil Gewicht drauf machen, das ist ja kein Problem, da muss man nur viel essen. Selbst wenn man so eine ewig dünne Statur hat wie ich. Ich war immer dünn. Beim größten Kalorienumsatz habe ich nicht wirklich zugenommen. Auch Glück gehabt an der Stelle genetisch. Ab diese 3 Jahre waren hart. Ich wurde natürlich immer wieder gehänselt. Das war wahrscheinlich zum größten Teil gar nicht böse gemeint. Das kam aber bei mir gar nicht gut an.
Halt das ganz kurz noch im Hinterkopf. Da wollen wir gleich vertiefend nochmal drüber sprechen, wenn du das kannst natürlich. Das kann ja immer noch sein, dass du da nicht gerne drüber redest.
Nö, das ist hinter mir.
Okay, cool. Ich habe nämlich eine These natürlich mitgebracht. Die These ist natürlich auch nicht so hundertprozentig ernst gemeint, aber ich finde, sie trifft zumindest einen Kern. Meine These ist nämlich die, dass es gar nicht wirklich schadet, Außenseiter zu sein im Leben. Dass es sogar teilweise, in meinem Fall war es zumindest so, gut sein kann, Außenseiter zu sein, zumindest in der Retrospektive, weil man dann ein empathischerer Mensch werden kann, weil man die Gefühle von anderen Leuten, gerade auch die Gefühle von Menschen, die vielleicht Minderheiten angehören, besser nachvollziehen kann, wenn man auf der Seite von solchen Leuten selbst stand und sich auf der Seite dieser Leute befunden hat. Dass das natürlich eine These ist, die nicht allgemein wie eine Blaupause auf Menschen gestülpt werden kann, ist auch klar. Ich meine, man stelle sich nur diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, diese ganzen schwer gestörten Amokläufer vor, die ja auch sich selbst immer als Außenseiter gesehen haben. Also auf die passt das ja nun wirklich nicht, dass es irgendwie empathischere Menschen geworden sind. Aber wenn man jetzt durch Mobbing und durchs Nicht-Dazugehören nicht unbedingt jetzt die größten seelischen Schäden davon trägt, dann glaube ich schon, kann das helfen, den Blick zu schärfen und aufs Wesentliche zu fokussieren. Und vor allen Dingen auch darauf zu fokussieren, dass man für Menschen einsteht, die an die Seite oder an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, weil man eben selbst dazugehört.
Du willst mir also die steile These aufdrücken, dass für eine bessere Gesellschaft mehr gemobbt werden muss.
Genau. Bullies dieser Welt, vereinigt euch, mobbt mehr, es kommen bessere Menschen dabei raus. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Ja. Aber wir heißen ja nicht umsonst leider Stein. Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, wie ich auf dieses Thema, auf die Idee dieses Themas gekommen bin. Es ist ja, hängt jetzt nicht nur mit unserer letzten Folge zusammen. Ich bin heute beim Twitter durchscrollen auf der Toilette auf einen schönen Tweet gestoßen von Hendrik Haferkamp. Der Mann war mir vorher überhaupt nicht bekannt. Das ist der Vorsitzende des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur, Koordinator Digitalität am Evangelischen Gymnasium. Er ist Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Und der Herr Haferkamp hat getweetet, dass Schulschwimmen für viele Jugendliche die größte Zumutung ist, die man ihnen mental antun kann. Keine Sportart produziert eine vergleichbare Abwesenheitsquote im Sportunterricht. Weiter geht's. Und jetzt wird begründet. Und warum ich das so, bevor ich die Begründung vorlese, Wolfgang, warum ich das so interessant finde, ist Folgendes. Ich habe ja vor etwa 4 Monaten meine Autobiografie veröffentlicht. Schlage bitte weiter Kämpfer, Herz heißt die. Und es ist ein autobiografischer Roman, in dem halt auch Coming of Age natürlich eine Rolle spielt, Freundschaften, aber eben auch meine eigenen Mobbing-Erfahrungen, über die wir sicherlich nachher auch noch sprechen werden. Und eine dieser Mobbing-Erfahrungen hat natürlich mit meinem Gewicht zu tun, denn anders als du war ich war zwar auch zu klein und bin's immer noch eigentlich, aber ich war halt auch vor allen Dingen zu dick. Und ich habe das Schulschwimmen gehasst wie die Pest. Also ich habe generell Schulsport gehasst wie die Pest. Aber Schwimmen war für mich halt einfach, also das war der absolute Endgegner, vor dem ich am allermeisten Angst hatte und der mich immer wieder dazu gebracht hat, unter Tränen dem Unterricht fortbleiben zu wollen. Und warum, das begründet Herr Haferkamp folgendermaßen. Als Sportlehrer erlebe ich seit Jahren wachsende Fehlquoten beim Schulschwimmen in höheren Jahrgängen. Immer wenn das Schwimmen verpflichtend ist, führt das zu großen psychischen Belastungen bei all denen, die mit ihrem Körper nicht im Reinen sind. Das waren in früheren Zeiten einige Jugendliche. Nun, und das finde ich sehr interessant, ist es fast die Hälfte. Mittlerweile sprechen die Schülerinnen und Schüler das Thema offen an. Schwimmen rund um die Pubertät geht für sie überhaupt nicht zusammen. Ja. Gründe für das Fernbleiben. Ganz kurz, dann bin ich hier auch fertig. Und das finde ich sehr wichtig, weil auch das ist exakt, deckt sich exakt mit meiner Erfahrung. Das gemeinsame Umziehen vor Mitschülerinnen, die enge, körperbetonte Badebekleidung, das fast Nacktsein vor der Lehrkraft und so weiter. Und das alles wird als Demütigung bzw. schamauslösend empfunden. Und der Tweet geht noch ein bisschen weiter, aber ich finde, das ist eigentlich so. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues, ne? Dass Schulschwimmen oder Schulsport und Schwimmen natürlich dann nochmal im Besonderen irgendwo auch eine zur Schaustellung von Menschen und ihren körperlichen Makeln in Anführungsstrichen ist. Aber er bringt sie einfach so wunderbar auf den Punkt und hat da einfach nochmal meine bereits lang vergessene Gefühlswelt von damals getriggert und habe mich sofort in meine Schulzeit von damals zurückversetzt gefühlt, als ich das gelesen habe. Nicht im Negativen, sondern auch so, aha, guck mal, da hat ein Lehrer begriffen, warum es vielleicht tatsächlich besser wäre, vielleicht solche, naja, wie soll ich sagen, teilweise dann noch schon brüskierenden, demütigenden Unterrichtseinheiten vielleicht demnächst einfach mal sein zu lassen.
Wolfgang. Wobei ich da jetzt auch mal gern die Frage an die Kultusministerien stellen möchte, welcher Teufel hat euch geritten, den Schwimmunterricht abzuhalten, wenn die Kids schon 14, 15 sind? Als ich zur Schule ging, wir sind in der 4. Klasse in den Schwimmunterricht gegangen, ein halbes Jahr und dann nochmal in der 6. Für mich war das insofern auch ein bisschen schwierig, weil im Gegensatz zu den allermeisten anderen Sportarten ich große Schwierigkeiten hatte, schwimmen zu lernen. Ich weiß nicht, woran das lag. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich einfach Angst, habe mir das nicht zugetraut. Ist einfach sehr lange her, aber ich hatte damit Probleme. Im Gegensatz, wirf mir einen Ball zu, lass mich einen Ball mit den Füßen treten, der Ball gehorcht mir. Das war immer so. Wesentlich besser als dem Schnitt. Nicht so, dass ich hätte Profi werden können oder sowas, um Gottes Willen, aber ich habe lange Fußball gespielt, Handball, ich war in der Schule, dann im Sport, in der Basketball-AG und war da sicher auch einer der Besten. Also das war eine Sache, wo ich letzten Endes keine Traumatisierung erlebt habe. Schwimmunterricht war bloß damals vorpubertär. Und das sollte ja auch sein. Und ich denke, 4. Klasse ist fast schon zu spät, die sollten in der 1. Klasse in Schwimmunterricht. Da lernen sie es am schnellsten. Es ist wichtig, dass Menschen schwimmen lernen. Das ist einfach auch eine lebensrettende Qualifikation. Im Zweifelsfall, sowohl passiv für mich selbst lebensrettend, wenn ich mal in den See falle, und natürlich aktiv, wenn irgendjemand einen Krampf kriegt im See und ich kann rausschwimmen, kann die Person und so weiter. Also ich verstehe nicht, warum das nicht wesentlich früher. Und in dem Augenblick würde das auch körperlich noch kein großes Problem sein, weil 6-, 7-, 8-Jährige da an der Stelle noch komplett uninteressiert sind an solchen Dingen. Wir haben heute zusätzlich das Problem, dass die Quote der stark übergewichtigen Kinder viel höher ist als früher, weil wir auch ein Ernährungsproblem haben in Deutschland, ein Problem der Aufklärung über Ernährung. Da gehen wir dann bis hin in die Politik der 16 Jahre lang geführten Verbraucherministeriums, das letzten Endes durchkorrumpiert war bis zum Anschlag, wie wir anders lassen sich viele Entscheidungen überhaupt nicht erklären. Aber um jetzt mal auf die Kids zurückzukommen an der Stelle, die da betroffen sind, die haben natürlich komplett recht. Das ist eine Phase, in der jeder Mensch, ich habe das in meinen eigenen Kindern gesehen, mit 10, 11 sind die noch völlig unbefangen an der Stelle, so mit 12 wird das anders. Da kriegen die auf einmal ein Bewusstsein dafür, dass ihr Körper sich jetzt verändert wird, beobachten, wie sich das bei anderen verändert, welchen die früher dran sind, früher reif sind, welchen die eher an die Normmaße oder an die Schönheitsnormmaße heranwachsen und welche, die davon vielleicht wegwachsen. Da wird das alles schwierig und ich weiß nicht, welche Vollidioten da in den Kultusministerien sitzen und sagen, ja, dann lass uns genau in der Zeit Schwimmunterricht machen.
Also es ist ja nicht nur, ich stimme dir zu 100% zu. Ich glaube, das wird eine Folge, wo wir uns wenig streiten müssen, sondern wo wir viel Konsens herstellen können. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Es ist natürlich auch so, Schulsport als solcher, wenn man unsportlich ist, ich war als Kind extrem unsportlich, der ist schon die Hölle. Ja. Und der ist einfach auch schon so, also der ist in zweierlei Dingen die Hölle. Zum einen ist es natürlich immer so, dass gerade dann Schulsport am unangenehmsten ist, wenn Dinge unterrichtet werden, die man nicht beherrscht. Also bei mir war es der klassische Wintersport, den ich nicht beherrscht habe, Touren, alles, was irgendwie auf jeder Sport, der auf blauen Matten angefangen oder geendet hat, der lag mir überhaupt nicht. Bockspringen, ich bin immer um den Bock drumherum gerannt, anstatt auf den Bock zu springen. Das hat mir natürlich auch ganz besonders viele Freunde verschafft in der Klasse. Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Handstand, all diese Sachen, da habe ich wirklich kolossal versagt. Und das macht natürlich was mit einem. Ne? Wenn man immer als Letztes in ein Team gewählt wird, bei Ballsportarten, bei Brennball, selbst bei sowas wie Fußball oder sowas, wenn man da immer als Letztes in ein Team gewählt wird, macht das was mit einem. Aber wenn man natürlich dem Gelächter von 20 Jugendlichen oder Kindern ausgesetzt ist, wenn man irgendwie beim Handstand, also den Handstand nicht hinbekommt oder Angst hat, über diesen scheiß Bock zu springen, dann ist das sicherlich auch nicht cool. Yeah. Aber man hat immer noch, so schlimm wie das ist, aber man hat immer noch diese schützende Kleidung an, die einen vor der totalen Zurschaustellung bewahrt. Und das ist beim Schwimmen ja nun mal einfach schlechterdings nicht der Fall. Du gehst wenig bekleidet mit einer meistens auch noch bei dicken, schlecht aussehenden Badehose ins Schwimmbad und bist dort einfach dem Gespött deiner Mitschülerinnen und Mitschüler und, ausgesetzt. Und bei mir war es dann auch noch so, ich war ein dickes Kind und in der Pubertät hatte ich so richtige speckige Brüste. Und das ist natürlich einfach, also ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann. Das war tatsächlich so wie bei dir, wo das die fehlende Größe in Anführungsstrichen ein Stück weit traumatisierend war, waren für mich diese Speckbrüste traumatisierend. Viele Jahre, bis ich die auch durch Training und so weiter wegbekommen habe. Aber ich, allein, dass ich das sage, ne, ich habe die durch Training halbwegs wegbekommen. Generell habe ich mir auch Selbstvertrauen später durch mein Aussehen angeeignet. Ich wollte anders aussehen später. Ich habe mich von oben bis unten tätowieren lassen und so weiter. Wollte zeigen, hier, pass auf, ich bin eine imposante Erscheinung und ich lasse mir nichts mehr gefallen. Aber damals war das ein absolut immer wieder traumatisierendes Erlebnis für diesen körperlichen Makel, für den ich ja nichts konnte, ausgelacht und beschimpft zu werden. Und dass dort, und da mache ich auch dem Schulsystem wirklich einen großen Vorwurf, dass dort den Lehrerinnen und Lehrern nicht gewahr war und das wahrscheinlich bis heute nicht ist, da würde ich auch nochmal gerne mit dir drüber sprechen, weil du kannst ja auch aus dem Erfahrungsschatz deiner Kinder, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, ein bisschen berichten, dass das wahrscheinlich bis heute nicht großartig anders ist, sondern dass immer noch auf Kosten und auf den Knochen derer, die eh schon keine Lobby haben, derartige Unterrichtseinheiten durchgezogen werden, finde ich ehrlich gesagt schockierend. Ich möchte ganz kurz etwas vorlesen, vielleicht einfach auch mal um so ein bisschen den Blick und aus dem Blickwinkel eines jemanden berichtet zu bekommen, der das erlebt hat. Das ganz kurz, das ist eine Seite, die diesen Tag im Schwimmbad, glaube ich, ganz gut nachzeichnet. Weil es vielleicht einfach auch mal so ein bisschen plastisch macht, wie ich mich damals gefühlt habe. Es ist ein kleines Stück aus meinem Buch. Und das Kapitel, aus dem ich jetzt hier den Anfang vorlese, heißt Mut ist Feuer, Mobbing ist Rauch. Ist ein Zitat von Benjamin Disraeli und es geht folgendermaßen los. Ein Schultag wie der andere im Jahr 1995, lange vor meinem 13. Geburtstag. Wieder einmal stand Sport auf dem Stundenplan und als wäre das nicht schon schlimm genug, ging es für meine Klasse unter der Leitung des Sportlehrers zu allem Überfluss in das Linforter Hallenbad. Ich hasste Schwimmen, nicht den Sport als solchen. Ich hasste es, mich vor anderen ausziehen zu müssen. Und in Jeans und Pullover vom Dreier zu springen, war schlechterdings nicht möglich. Wann immer diese beiden letzten Stunden auf dem Plan standen, die ab Klasse 7 in die 7. und 8. Schulstunde fielen und mich zu allem Überfluss erst nachmittags nach Hause kommen ließen, hatte ich schon in der Nacht davor Magenschmerzen. Meine Klasse war in ihrer überwältigenden Mehrheit fit. Außer mir und Toni hatte niemand Übergewicht und Toni wusste sich zu wehren. Der ließ nicht mit sich machen, was andere wollten, sondern schlug auch schon mal beherzt zu. Neben Bodentouren war Schulschwimmen also mein Hasssport Nummer 1. Allein das Ankommen am Hallenbad verschaffte mir schwitzige Hände und jedes Mal, wenn ich aus der Umkleidekabine Richtung Becken ging, warf ich mir ein Handtuch über die Schulter, das von meiner Gynäkomastie ablenken sollte. Ich empfand für nichts anderes an mir mehr Scham als für diese speckigen Brüste, die bei den allermeisten Jungs in meinem Alter flach und fest waren. Betrachtete man die Sache einmal ganz nüchtern, dann hatte ich schon im Frühstadium der Pubertät mehr und prallere Oberweite als jedes gleichaltrige Mädchen in meiner und allen anderen Klassen. Nur logisch, dass ich auffiel und Blicke auf mich zog, doch auffallen wollte ich nicht so, nicht unter diesen Umständen, nicht vor Jugendlichen und einem Lehrer, der sich zwar nicht spöttisch an dem Bodyshaming der Mitschüler beteiligte, aber auch nichts dagegen unternahm. Dann geht's halt weiter. Also ich glaube, das verdeutlicht einfach nochmal, wie man sich halt in so einer Situation fühlt, mit noch nicht mal 13.
Also was ich daran bestätigen kann und was ich dazu jetzt zu sagen habe, kommt sowohl aus meiner eigenen Erfahrung, wobei ich sagen muss, dass ich da tatsächlich ein paar positive Erfahrungen hatte mit meinen Lehrern. Gar nicht so sehr in Bezug auf mich, sondern in Bezug auf andere. Kinder sind einfach grausam. Und auf der anderen Seite negative Erfahrungen, die ich vor allen Dingen mit der Lehrerin eines meiner Kinder hatte. Ich werde da nicht spezifisch darauf eingehen, welches der Kinder es war, ist auch egal. Erstmal zu meinen Erfahrungen. Wir hatten einen sehr jungen Sportlehrer, Herr A. Helger, falls er das mal hören sollte, er lebt noch. Werde ich nicht vergessen. Wie gesagt, ich hatte keine Probleme mit Sport an sich. Bodenturnen habe ich auch nicht gemocht und ich war da auch nicht besonders gut. Aber es wurde auch relativ selten gemacht, bei Jungs sowieso nicht. Das war zu meiner Zeit noch so, da wurde mit Jungs mehr Leichtathletik gemacht. Ich war zwar nicht der Schnellste, ich war sogar ziemlich langsam, aber ich konnte dennoch relativ weit springen. Ich konnte einen Schlagball sehr weit werfen. Das heißt, ich bekam da in aller Regel zumindest meine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen. Und ich weiß, dass die ein Horrortag für viele Kinder in Deutschland sind und waren. Und ich hoffe, man hat sie abgeschafft inzwischen. Und wie gesagt, beim Ball, im Fußball konnten wir sowieso, da zählte ich definitiv zu den drei Besten in der Klasse, war auch immer einer der Ersten, der gewählt wurde. Das war alles kein Ding. Was aber unser Sportlehrer, wir hatten eben auch so Leute wie dich und das waren nicht mal unbedingt dann die oder waren nicht alle die dann übergewichtig waren. Es gab in der Zeit sowieso relativ wenig übergewichtige Kinder. Ich erinnere mich eigentlich nur an einen übergewichtigen Jungen in unserer Klasse, der dann mit der Pubertät dieses Übergewicht verlor. Und ansonsten erinnere ich mich jetzt tatsächlich an keinen. Das waren Zeiten, als McDonald's noch sehr selten gab in Deutschland. Und auch nicht zu jeder Mahlzeit Cola gereicht wurde. Was wir hatten, waren natürlich Leute, die unsportlich waren. Ja, die einfach in ihrem Bewegungsapparat nicht so talentiert waren oder durch die Art und Weise, wie sie erzogen wurden, nicht so viel draußen waren, sich nicht so viel bewegt haben, nicht von eigentlich seit frühester Kindheit immer gegen Ball getreten haben, das als etwas ganz Natürliches aufgesogen hatten, sodass sie damit umgehen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich haben wir gelacht, wenn einer unserer Klassenkameraden, auch den Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil es tut mir heute unglaublich leid und ich nehme an, er hat sehr gelitten und wenn er da mal wieder gegen einen leicht auf ihn zurollenden Ball, wenn er mal wieder daneben getreten hat, weil er einfach nicht einschätzen konnte, wo der Ball als nächstes war und das vor allem in seiner Motorik, das heißt, das konnte er mit Sicherheit, weil er war in Mathematik sehr gut, aber er hat das in seiner Motorik nicht umgesetzt bekommen. Ja? Und dann haben wir wieder gelacht und das ist natürlich furchtbar, wenn ich heute darüber nachdenke, tut es mir unfassbar leid. Hätten wir nicht tun sollen, aber kleine Kinder sind grausam. Was unser Lehrer dann tatsächlich manchmal gemacht hat, dass er das Fußballspiel unterbrochen hat. Und er sagt so, wir kommen jetzt mal zum Mittelkreis und jetzt erzähle ich euch was. Ja, und dann hat er uns eben erzählt, dass das scheiße ist. Und ich weiß nicht, warum Lehrer das so selten tun. Ich höre das ganz selten, dass Lehrer sowas gemacht haben. Und wir reden hier von 1973. Ja, wir reden nicht von irgendeinem woken Typen, sondern wir reden einfach von einem Menschen, der mit Empathie groß geworden ist und diese Empathie besaß und nicht zulassen wollte, dass seine Schüler ausgelacht wurden im Unterricht von anderen Schülern. Der hat auch die Sportnote eher davon gegeben, so was ist die Basisleistung von dem Schüler? Was kann der schon? Was bringt er mit? Und wohin hat er sich entwickelt? Und da konnte es.
Das ist eigentlich meines Erachtens nach auch die einzige faire Beurteilungsmöglichkeit.
Genau. Und da konnte es sein, dass der Walkert auch mal eine 4 im Sportunterricht bekommen, weil er ein halbes Jahr lang gedacht hat, komm, interessiert mich nicht. Ja. Mhm. Und jemand anders, der effektiv in fast allen Leistungen schlechter war, der bekam eine 2. Ja. Und.
Weil er die Progression höhere.
Weil er sich reingehängt hat, weil die Progression erkennbar war, weil er gesehen hat, der strengt sich an hier im Sportunterricht. Ja. Und das bekam diese Kids auch mit und haben sich dann angestrengt. Ja? Und irgendwann haben wir auch aufgehört zu lachen. Weil wir das schon auch nachvollziehen konnten, dass das nicht geil ist. Insofern, es gibt Möglichkeiten für Lehrer. Wenn Lehrer sagen, da stehe ich wehrlos vor, nein, tut ihr nicht. Tut ihr nicht. Ihr müsst authentisch sein. Ihr dürft nicht selbst Witze über andere machen, ja, über deren Aussehen und dann im Sportunterricht verlangen, dass die Kids es nicht machen. Aber wenn der Lehrer in seinem ganzen Auftreten authentisch ist und das überall angeht, ja, und selbst solche Witze nicht macht, dann sehen die Kinder das als Beispiel und dann lernen die daraus. Und zumindest die, die nicht von vornherein psychopathologisch veranlagt sind, werden das mitnehmen und werden in ihrem Leben relativ früh dann die Kurve kriegen und sagen, alles klar, darüber wird jetzt nicht gelacht. Es wird nicht über Krankheiten gelacht, es wird nicht über körperliche Unfähigkeiten gelacht, wo man einfach mehr mitbekommen hat. Genauso wird ja auch nicht drüber gelacht, wenn einer im Musikunterricht krumm singt. Ja, der kann es wahrscheinlich besser. Ja? Ich lache ja auch nicht über irgendjemanden, der keine Gitarre spielen kann, bloß weil ich das seit meinem 13. Lebensjahr mache. Es ist also letzten Endes ist es unglaublich wichtig, dass Lehrer da ein positives Beispiel abliefern. Eines meiner Kinder wurde gemobbt in der Schule, mächtig. Es war körperlich dem Mobber heillos unterlegen. Heillos. Und es war das einzige Kind in der ganzen Klasse, das, und darauf bin ich super stolz, diesem Mobber Paroli bot. Das einzige Kind. Und weil dadurch in der Klasse natürlich Streit entstand, weil sie eben Paroli bot und nicht wie alle anderen Kinder sich diesem Mobber unterwarf, deshalb bekam sie Ärger mit der Lehrerin.
Weil sie sich gewehrt hat. Mit welcher Begründung bekam sie Ärger? Ich meine, das ist ja absurd.
Weil sie dadurch Unruhe in die Klasse gebracht hat. Und ich werde auch erzählen, wie Geschichte geendet hat. Das war in der 5. und 6. Klasse. In der 7. bekam sie einen neuen Lehrer, einen Klassenlehrer. Der Klassenlehrer hat damit ganz schnell aufgeräumt. Der Klassenlehrer hat diesen Typen immer wieder. Und wir haben damals Briefe geschrieben ans Kollegium. Wir haben gesagt, wenn das so weitergeht, der Junge ist hilflos. Dem Jungen muss geholfen werden. Alles, was er lernt in der Klasse, ist, dass das okay ist, was er tut. Und damit wird,
klar.
Und damit wird er scheitern im Leben. Und dann war also da der Lehrer, der dann dagegen anging und der dann auch richtig Ärger mit den Eltern bekam, vor allem mit der Mutter. Der Vater war, glaube ich, damals schon im Knast oder so, keine Ahnung. Und dann wurde der Junge, weil seine Leistung auch zu wünschen übrig ließen, eine Klasse zurückversetzt. Und wenige Monate später flog er von der Schule, weil er einen Mitschüler vor eine einfahrende Straßenbahn geschubst hatte.
Ach du Heilige.
Gott sei Dank ist da nicht wirklich was Schlimmes passiert, aber das war effektiv ein Mordversuch. Ja. Inzwischen weiß ich sicher, dass der Junge mindestens zweimal im Knast saß. Der ist 22 Jahre alt. Der saß mindestens zweimal im Knast, das war der Stand vor 3 Jahren.
Gut, dass aus den Leuten wahrscheinlich keine Chorknaben mehr werden, ist ja auch klar irgendwo.
Ja, klar. Ne?
Also aber, ich meine, wenn du so ein Verhalten
an den Tag aber legst. Weißt du, wenn da die Klassenlehrerin von vornherein gesagt hätte, das geht so nicht, der unterdrückte die, der prügelt sich hier die ganze Klasse in den Gehorsam. Und das einzige Kind, das kleinste Kind in der Klasse, unterwirft sich nicht. Und anstatt sich schützend davor zu stellen, sagt sie ja, das Kind hat so eine laute Stimme, das stört ihn. Außerdem stammt seine Familie aus Sizilien, da muss man kulturell Rücksicht nehmen. Nein, muss man nicht, auch in Sizilien ist Mobbing nicht in Ordnung. Das ist Rassismus. Den Sizilianern zu unterstellen, dass sie Mobbing in Ordnung finden, dass es bei denen völlig an der Tagesordnung liegt, das ist blanker Rassismus. Blanker Rassismus. Nein, es war, und wir saßen dann mit der Klassenlehrerin und dem Direktor und die dachten, ja, das werden schon irgendwie so komische. Die haben dann gesagt, ja, also sie müssen ihr Kind beschäftigen. Sie müssen ihr Kind, das ist auch im Unterricht immer so unruhig, ja, haben gesagt, weil es langweilig ist. Ja, die ist relativ intelligent, die schnappt Sachen schnell auf. Ja, und dann hat sie irgendwann mal im Unterricht gesagt, als der Junge was ziemlich Dummes sagte, wer das nicht weiß, der gehört nicht auf ein Gymnasium. Ist kein guter Satz. Ja. Aber da stand sie schon seit 1,5 Jahren mit dem Rücken zur Wand. Ja.
Das ist kein guter Satz, aber Mobbing geht auch anders. Ja.
Also. Mobbing ist was anderes. Ne? Und da war dann natürlich die Lehrerin sofort da und hat zurechtgewiesen. Und da hat sie auch recht, die Lehrerin. Das muss zurechtgewiesen werden. So ein Satz geht nicht. Aber umgekehrt, als dieser Junge die Klasse in den Gehorsam geprügelt hat, war sie nicht da.
Gut, das ist natürlich ein ziemliches Armutszeugnis für diese Lehrerin.
Ja.
Ne? Das muss man einfach.
Es war ihre erste Klasse. Also. Sie kam gerade frisch von der Uni. Und hatte da so ihr Referendariat, hatte sie gerade hinter sich und das war das erste Mal, dass sie als Klassenlehrerin arbeitet und da hat sie komplett versagt. Ich hoffe, dass sie in den seither 12 Jahren besser geworden ist und dass sie daraus gelernt hat, dass der Junge dann tatsächlich bis in den Knast durchgerutscht ist. Aber eigentlich sollte es Teil der Ausbildung sein.
Ein ähnliches Erlebnis hat, also bei dem ein Lehrer nicht eingeschritten ist, kann ich auch kurz berichten. In der 6. Klasse, wie gesagt, ich war ziemlich beleibt. Ich kam aus der großen Pause, wollte mich auf meinen Schulstuhl setzen und der Schulstuhl ist unter meinem Gewicht zusammengebrochen. Und die ganze Klasse hat gelacht, inklusive der Englischlehrerin, die gerade dabei war, sozusagen den Unterricht zu beginnen. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, wurde der Schulstuhl, der intakte Schulstuhl gegen einen kaputten ausgetauscht. Also man hat im Prinzip mich reingelegt, im wahrsten Sinne des Wortes hingelegt. Und was mich wirklich schockiert hat, schon als damals 11-Jähriger, 12, wie alt ist man in der 6. Klasse, wahrscheinlich so 11, 12, dass meine Englischlehrerin vorne an der Tafel stand und mitgelacht hat. Und das ist so ein Moment, den vergisst du auch nicht. Also die hat nicht gelacht, weil sie es lustig fand, das hat man gesehen. Die hat aus Mitleid gelacht und das hat noch mehr wehgetan irgendwo, weil das kannst du tatsächlich auch als Kind ziemlich genau unterscheiden, wenn du ein bisschen Antennen hast für Zwischenmenschliches. Und man hat ihr angesehen, weil es eigentlich auch eine total liebe Frau war. Und ihr war das unangenehm, das ist ja ganz klar. Aber man hat ihr angesehen, dass sie aus Mitleid lacht. Und es gab keinerlei auflösende Worte von ihr. Also nach dem Motto, jetzt beruhigt euch mal wieder und dem Dennis mal jemand auf die Beine helfen. Weil natürlich liegt man erstmal da mit seinem Arsch auf den Fliesen und versucht sich so zu orientieren. Ist erstmal total benommen vor Scham. Aber da kam nichts. Also der Unterricht ging dann einfach normal weiter. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, ey Leute, ihr seid doch nicht umsonst auch Pädagogen. Also es geht ja nicht nur um Wissensvermittlung. Die macht ihr schon teilweise oder die habt ihr teilweise schon nicht vernünftig gemacht. Was aber auch an den vermaledeiten Lehrplänen lag und an dem generell maroden Schulsystem meines Erachtens nach. Aber dann kommt doch wenigstens eurer verdammten pädagogischen Pflicht nach, ob jetzt in deinem Fall oder in meinem Fall, und helft den Kindern irgendwie Anschluss zu finden und sorgt dafür, dass Gelächter auf Kosten von Einzelnen einfach ausbleibt oder sofort im Keim erstickt wird. Und dass es den Leuten klar gemacht, dass es nicht cool ist.
Darf ich dich fragen, was das für eine Schule war?
Es war die Realschule.
Realschule ist doch, das sind doch Lehrer, die, nur Gymnasium sind Lehrer, die erst ein Fach studieren und dann so eine pädagogische Zusatzausbildung machen. Ne? Realschule, das sind Leute, die von einer pädagogischen Hochschule kommen. Das sollten die jetzt eigentlich gelernt haben. Aber du bist ja auch schon 40. Und Mobbing ist so ein Thema, das lange ja auch total tabu war. Ne? Da hieß es ja, du musst ja halt, bleib einfach, wehr dich nicht, bleib unauffällig, dann passiert dir auch nichts. Das war das, was meine Mutter uns Kindern immer beigebracht hat. Und das war das, was ihr Vater ihr beigebracht hat. Meine Mutter war Einzelkind. Und das war etwas, von dem ich gelernt habe, dass es grundfalsch ist. Wirklich grundfalsch ist. Man muss den Preis hochtreiben. Wenn man von Mobbern verschont werden will, muss man es für sie zu teuer machen. Und aber gut, das lernst du dann erst im Laufe des Lebens. Und das habe ich meinen Kindern auch immer gesagt. Ich habe gesagt, der Preis muss hoch sein. Ja, wenn einer euch mobbt, muss der Preis hoch sein.
Und ja, eigentlich muss der Mobber Angst vor dir haben.
Und das ist eine Sache, die hat meine Tochter deutlich besser gelernt als mein Sohn und früher. Meine Tochter hat teilweise die Jungs angegriffen, die meinen Sohn, und mein Sohn ist 2 Jahre älter, die meinen Sohn attackiert haben. Also mein Sohn stand da am Schulhof und hat gesagt, sei vorsichtig, sonst kommt meine kleine Schwester. Das klingt heute lustig.
Das ist ja cool.
Das klingt heute lustig, aber mein Sohn war ein sehr sensibler Schüler, der auch immer anders sein wollte als andere. Das war ihm Bedürfnis. Das begann mit der Frisur. Er hatte sehr früh schon mit 9 Jahren oder was lange Haare. Wollte lange Haare haben. Heute hat er raspelkurze, aber gut. Man ändert sich. Und er war jetzt nicht kleiner als andere oder weniger sportlich. Er war körperlich, hat er so, also ich denke, er hat so ziemlich genau meine Körperlichkeit geerbt. Außer, dass er jetzt ein paar Zentimeter größer ist, aber er ist schlank. Er wollte, das war schon im Kindergarten so, wenn da einer war, der ihn prügeln wollte, hat mein Sohn sich nicht gewehrt, weil er ethische Probleme damit hatte, jemanden zu schlagen. Schon im Kindergarten. Ich weiß, dass einmal eine Mutter ihren Sohn festgehalten hat, hat gesagt, du hörst jetzt auf, und dann zum Julian gesagt hat, hau ihm einer rein. Ja, der hat dich ja auch geschlagen, und hat Julian gesagt, nee, das mache ich nicht. Der kann sich ja jetzt gerade nicht wehren. Und dann hat sie gesagt, aber du schlägst ja auch nicht, wenn er frei ist. Nein, weil das soll man ja auch nicht machen. Und das fand ich damals sehr empathisch von ihm, ungewöhnlich empathisch für das Alter. Und er hat auch eine gehörige Portion Leiden gebraucht und auch eine gewisse Erziehung in der lokalen Antifa. bis er gelernt hat, dass ein rechtzeitiger Schlag zurück eine Menge Gewalt vereiteln kann. In dem Augenblick, wo man klar macht, der Preis wird hoch, kann das eine Menge Gewalt vereiteln. Ohne jetzt immer wieder so ein bisschen eine Diskussion, die wir mit dem André hatten.
Aber das ist ja total spannend, ja. Weil ich glaube auch nicht an diesem, wenn du links getroffen wirst, dann halt bitte auch die rechte Wange Prinzip.
Bei Mobbern ist das Falscheste. Es gibt Leute, die einfach mal in der Wut da sind und da passiert das. Und dann, wenn man dann die Füße stillhält, ist das schon okay. Ja, und das ist auch das Richtige. Aber es gibt halt welche, die ticken nur auf der Machtschiene. Ich denke, das sind ganz arme Kinder, die zu Hause auch wenig Liebe erfahren, die wenig Selbstbewusstsein haben, die sich irgendwie größer machen müssen, als sie sind. Und die dann eben diese Machtschiene laufen und da auch Gewalt anwenden. Und wenn man sich denen unterwirft, wird nichts besser. Gar nichts besser. Und da muss man sich wehren. Aber um aufs Mobben und den Effekt des Mobbens zurückzukommen. Was ich erfahren habe, und ich kann jetzt noch nicht mal behaupten, dass ich dann wirklich systematisch gemobbt wurde. Da war jetzt keine Gang auf dem Schulhof, die sich den Walk in der Pause rausgeholt hat, sich um ihn herum gestellt hat, ihn rumgeschubst hat, weil er halt klein war und ein leichtes Opfer war. Und ja, ich war damals ein leichtes Opfer, weil ich halt 20 Zentimeter kleiner war als der Rest. Hinterher war ich ein paar Zentimeter größer. Da gab es aber niemanden, bei dem ich mich groß hätte rächen müssen. Ja. Es gab einen, der mich gerne gemobbt hat, der mich gern gehänselt hat, und ich möchte heute bezweifeln, dass er damals gewusst hat, dass das Mobbing ist. Der hat mich halt einfach gehänselt. Ja? Mir ist dann irgendwann mal die Hand ausgerutscht, hab ich ihm die Nase blutig geschlagen, das war nicht mehr große Absicht, das war mehr eine Abwehrbewegung, und danach war Ruhe. Ja? Da kam nie wieder was. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht behaupten, dass ich an der Stelle tatsächlich unglaublich systematisch gemobbt worden wäre, aber selbst auf dieser niedrigen Schwelle, die das war, habe ich unglaublich gelitten als Jugendlicher, als Kind.
Dann ist es auch Mobbing. Mobbing ist ja, Mobbing lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen, ähnlich wie andere Dinge sich immer nur schwer vergleichen lassen, weil für den, der es erlebt, ist selbst eine niedrigschwellige Form des Mobbings
und
psychische Gewalt und,
das ist,
und schwer
auszuhalten. Und das wäre unglaublich wichtig, wenn das in die Lehrerausbildung, ich kenne die aktuelle Lehrerausbildung nicht, und ich möchte ja auch gerne eine Lanze für Lehrer brechen, wer Lehrer wird, und das wirklich möchte, wirklich jungen Leuten was beibringen möchte und nicht
da gibt's viele richtig
gute, und nicht Lehrer wird, um Beamtenpension zu kassieren nach 40 Jahren. Der hat meine große Hochachtung, das sind mit die wertvollsten Menschen auf diesem Planeten. Und es gibt eine Menge sehr gute Lehrer. Und ich habe sehr gute Lehrer gehabt. Ich habe auch sehr schlechte Lehrer gehabt. Tatsache ist aber, es gehört mit in die Lehrerausbildung. Und das heute wahrscheinlich noch mehr denn je, weil über soziale Medien wird unglaublich viel gemobbt, und das hat das Mobbing zu so einer niedrigschwelligen Sache gemacht. Ich muss es ja nicht mal auf dem Schulhof tun, vor den Augen der Lehrer. Ja?
Nee.
Ich kann das ja jetzt ganz hinterfotzig, das ist ein schönes Wort, das zu selten benutzt wird, ich kann das jetzt ganz hinterfotzig über die sozialen Kanäle machen, wo ich genau weiß, da sind die Lehrer eh nicht drin. Ja.
So. Das wäre halt jetzt meine nächste Frage gewesen,
was du glaubst, wie sich das verändert hat. Das ist eine meiner Forderungen. Erstens, es muss in die Lehrerausbildung ganz massiv rein, wie das funktioniert, welche Folgen das hat und was man dagegen tun kann. Zweitens, jeder Lehrer muss auf jedem sozialen Kanal sein und muss zusehen, dass er sich da in die Chatgruppen seiner Kinder, seiner Schüler irgendwie reinbringt. Ja.
Anonymisiert vor allen Dingen, nicht mit seinem Lehrerprofil, genau. Das wäre, glaube ich,
anonymisiert,
nicht so clever.
Und dann einfach mal mitkriegen, was da abgeht. Und dann eben ganz subtil im Unterricht darauf hinwirken, so wie das unser Lehrer A. Helger gemacht hat, den ich dafür umarmen könnte jeden Tag, dass er uns eben beigebracht hat, was für Arschlöcher wir waren. Und das hat er uns aber nicht beigebracht, indem er gesagt hat, ihr seid Arschlöcher, sondern er hat gesagt, so, und jetzt überlegt einfach nur ganz kurz, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr das wärt?
Ja.
Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr irgendwie nicht gut Fußball spielen gelernt hättet? Ja, wenn ihr das körperlich nicht so mitbekommen hättet? Und das wäre jetzt, und dann würdet ihr so verlacht. Oder stellt euch vor, in Mathe, in der ihr nicht so gut seid, da wäre es einfach die soziale Norm. Ich weiß, damals habe ich das erste Mal diesen Begriff. Die soziale Norm, dass jemand, der schlecht in Mathe ist, der wird ausgelacht. So, und jetzt kommt der Walter an. Ja. Das war der, der gerne mal am Ball vorbeigetreten hat. Jetzt kommt der Walter an. Name von der Redaktion geändert. Und lacht euch die ganze Zeit aus, wenn ihr einen Dreisatz nicht hinkriegt. Wie würdet ihr euch fühlen? Ja? Die ganze Klasse, jeder, der einen Dreisatz kann, lacht euch aus, weil ihr es nicht hinkriegt. Wie würdet ihr euch? Und das war sehr effektiv. Das war sehr effektiv. Ich glaube, dass die allermeisten von uns wirklich, und ich kriege das ja auch mit bei Klassentreffen und so weiter, die allermeisten von uns sind anständige Menschen geworden. Ja? Einigermaßen erfolgreiche sowieso, weil wenn du 1980 Abitur gemacht hast, dann gehörtest du immer noch zu den obersten 15% oder sowas. Ja? Damals hat die Mehrheit noch 50% haben Hauptschulabschluss gemacht, 30-35% Realschulabschluss. Das war schon ein höherer Abschluss damals und 10-15% sind aus Gymnasium gekommen, haben Abitur gemacht.
Ist mein Abitur nichts mehr wert jetzt von 2002?
Das heißt, wenn man dann hinter nicht eine Menge fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, so wie ich, dann stand einem der Weg zu Wohlstand von vornherein offen. Da gab es kaum eine Möglichkeit, nicht irgendwie mal da zu landen, zumindest mit einem eigenen Haus und einer Familie und einem schönen Wagen. Nicht jeder ist Millionär geworden, aber arm ist von denen keiner. Das lief eigentlich damals relativ gut. Ich bin diesen Lehrern sehr dankbar. Und wie gesagt, ich denke, es gehört zur Ausbildung, weil heute das Ganze durch diesen intensiven sozialen Austausch in sozialen Medien noch viel schlimmer ist. Früher konntest du, wenn du der warst, der am Ball vorbeigetreten ist, gab es noch drei andere in der Klasse, die auch am Ball vorbeigetreten sind. Ja, und dann hast du vielleicht mit denen eine Band gegründet. Oder irgendwas anderes gemacht. Ja, irgendwie gab es eine Möglichkeit, da drumherum. Die muss es dir ja.
Andere Außenseiter zu finden, mit denen man dann eine Clique bildet.
Genau. Oder viele haben angefangen, Computerspiele zu programmieren. Das weiß ich sicher. Ja? Mhm. Das weiß ich sicher. Ich weiß, als wir das erste Mal bei Blue Bytes auf den Sportplatz gegangen sind, um Fußball zu spielen, da konnte kaum einer einen Ball treffen. Ja? es war so, ja. Aber natürlich hat da keiner gelacht. Wir haben gelacht, aber wir haben Spaß dabei gehabt, ja.
Ihr habt alle untereinander gelacht, ja, weil ihr alle schlecht wart.
Ja, ich nicht, aber zwei, drei andere, aber das war dann jetzt auch nicht so, dass du dann gesagt hast, alles klar, ich schnapp mir einen Ball, spiel die alle aus, mach die lächerlich und schieb den Ball ins Tor.
Nee,
darauf kommt es ja auch nicht cool. Darauf kommt es ja auch nicht mehr an, wenn du Mitte 30 bist. Was willst du beweisen?
Ja. Ja?
Also kickst du da und freust dich, dass du dich mal wieder bewegst und kickst und das ist ja auch etwas, was man den Kids, falls ihr Kids zuhören, immer klar machen muss. Es wird besser. Ja? Es wird besser. Ganz sicher, du wirst mit 25 nicht mehr dafür ausgelacht, dass du ein bisschen dicker bist oder auch dicker bist. Du wirst mit 25 nicht mehr dafür ausgelacht, dass du vor dem freistehenden Tor den Ball am Tor vorbeischiebst. Das ist so nicht mehr. Oder ist das dir so gegangen?
Ich habe ja dann angefangen, also wie ich eingangs erwähnt habe, mir, sagen wir mal, ordentlich Selbstvertrauen drauf zu schaffen. Ne? Also mit 14 habe ich das erste Mal zurückgeschlagen, bei einem Bully, bei einem Mobbing-Erlebnis, das wirklich von allen das krasseste war. Da habe ich dann ausgeholt und dem Bully auf die Fresse gehauen. Ich hab dem vor der versammelten Klasse die Nase gebrochen und dann war Feierabend. Ja. Danach war ich in der Klasse, danach hat man mich in Ruhe gelassen. Ja. Kurz danach habe ich angefangen, mein Aussehen zu verändern. Also auch durch Rockmusik und durch meine musikalischen Vorbilder und so. Durch diese ganze Sozialisation der Musik, die ich damals erfahren habe, wurde ich immer selbstbewusster und hatte immer viel Gewicht und so. Aber mein ganzes Auftreten hat sich geändert. Mhm. Ne? Also von diesem Gebückten und den Leuten nicht in die Augen gucken und möglichst auf den Boden gucken, habe ich die Leute provokant angeguckt. Bin halt breitschulterig durch die Gegend gelaufen, habe mich mit 18 tätowieren lassen. Also es hat sich halt vieles geändert, aber trotzdem hat es halt Spuren und Narben hinterlassen.
Ja, das ist ganz klar. Das tut's. Aber es wird besser. Also die Anzahl der Mobber nimmt irgendwann dann massiv ab, weil viele Jugendliches lernen, auch am eigenen Leib, weil niemand ist perfekt oder die wenigsten sind perfekt. Niemand ist perfekt.
Die wenigsten sind perfekt.
Ja, ich glaube, wir hatten einen bei uns im Jahrgang, der war nicht nur ein 1-0er Schüler, also der hat mit 897 Punkten Abitur gemacht. Von 900. Ja. Also der hatte einen Abischnitt von 0,7 oder so, glaube ich. Der hatte auch immer eine Freundin, der war im Sport gut, der konnte ein Instrument spielen. Der war nett. Ja,
vielleicht war er Bayern München-Fan oder so, weißt du?
Glaube ich nicht mal. Es war, na gut, ist egal. Jedenfalls, es gibt so Leute, die du nur beneidest, weil die haben keine erkennbare Schwäche. Ja, die sind bei allen beliebt, die und so weiter. Und dann unterhältst du dich Jahre, Jahrzehnte später mit diesen Leuten und du kriegst mit, dass sie auch gigantische Probleme hatten. Ja, die du nie geahnt hättest, wo du immer gedacht hättest, nee, der ist da so durchgeglitten, der, alle haben ihn gemocht, der hat immer schöne Freundinnen gehabt, also wirklich schöne Freundinnen, ja, schöne junge Frauen, die, wo er von einer zur anderen gewählt, und trotzdem unterhältst du dich und kriegst auf einmal mit, der hat da gelitten, der hat das und das, ist einmal sitzen geblieben, das war für ihn ein riesiger Schlag, ins Selbstbewusstsein und so, und intelligenter Typ musste nicht sitzen bleiben, war reine Faulheit, reine Pubertät.
Ich bin auch sitzen geblieben.
Reine Pubertät. Aber das hat für ihn echt was, war auch später ein super erfolgreicher Mensch, bis heute super erfolgreicher Mensch. Und du denkst immer, ey, Kacke, so wie der möchtest du sein. Und dann stellst du später, unterhältst dich 40 Jahre später und stellst fest, na, so war das auch für den gar nicht. Ne? Und deshalb, es kann gut sein, dass die allermeisten meiner ehemaligen Klassenkameraden sagen, was ist der Walk? Der Walk hatte Probleme, wo hatte der Walk Probleme? Ja, der Walk hatte Probleme, dass er mit 15 erst vier Haare am Sack hatte.
Ach, du hast gerade die ganze Zeit von dir gesprochen, als der fast perfekte Typ,
nein,
der so gut ausgesehen,
nein,
hat.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das war jemand anders. Ich war klein.
Ja,
ich
sah, ja, klar,
nicht,
natürlich.
Ich sah nicht gut aus, ich war klein.
Ja, ja? Weiß ich doch, kleiner Scherz.
Mit 18 fand ich...
Weil es gerade so gut gepasst hat. Wundert jemand, dass der Weib Probleme hat? Das gibt's doch gar nicht.
Ich hatte mit 15 erst vier Haare am Sack und war 1,60 Meter groß und war noch nicht im Stimmbruch gewesen.
Jetzt, oh, da kam aber dann aber umso kräftiger später,
nee, der Stimmbruch. Nee, ich hatte immer eine relativ tiefe Stimme. Also ich habe den Stimmbruch gar nicht gemerkt. Der war, meine Schwester sagte mir irgendwann, hör mal, da hat in der Kirche einer Fürbitten vorgelesen. Ich dachte, oh, das ist aber ein satter Bariton. Hab mich rumgedreht, da warst du, das war ich sehr enttäuscht. Ja, so viel meine katholische Erziehung, Fürbitten vorlesen in der Kirche. Jedenfalls, das änderte sich dann relativ schlagartig mit 16, aber Stimmbruch habe ich gar nicht so gemerkt, weil ich immer eine eher tiefe Stimme hatte. Auch meine Kinder hatten immer eher tiefe Stimmen. Bei meinem Sohn war das so, das war Sache von 2-3 Wochen, da hat er 2-3 Mal die Stimme überschlagen und dann war das auch durch. Und meine Tochter klang eigentlich schon in der Wiege wie Janis Joplin. Also die hat immer eine, cool, die hat immer so eine Whisky- und Zigarette-Stimme gehabt und ist heute auch eine sehr gute Sängerin. Jedenfalls, es wird besser, das ist erstmal das Erste. Ich habe dann auch gelernt, also es ist, ich denke immer, ich beschwere mich so auf hohem Niveau. Und ich glaube tatsächlich, dass es fast niemanden gibt, der nicht irgendwo mal eine Demütigung erlebt. Eine richtige Demütigung, die ihn verfolgt für den Rest seines Lebens in seiner Pubertät. Und heute mit dem intensiven Austausch im Internet, ist das Ganze natürlich so, dass jede Demütigung unglaublich tief erlebt wird und man denkt immer, die ganze Welt hasst mich, weil auf einmal die ganze Klasse lacht oder wie auch immer, ja. Und so war das in der Schule, war das so, du hattest das, ja, den einen Tag und am nächsten Tag hat keiner mehr darüber geredet, das war einfach weg. Ja, und heute in Social Media ist das aber für immer auf deiner Twitter-Timeline. Das geht nicht weg, ja. Meine größten Demütigungen in der Schule, die haben meine ehemaligen Klassenkameraden allesamt vergessen. Die haben da null Erinnerung dran, ja. Ich habe die nicht.
Das ist ein super interessantes Phänomen. Ja? Ne? Das so, genauso geht es nämlich meinen Klassenkameraden, Ex-Klassenkameraden auch, die heute alle den Hut davor ziehen. Ey, Dennis, was aus dir geworden ist, ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Autor, dies, das, hervorragend. Da dieser Podcast mit, ja, diesem unheimlich sympathischen Typen da, diesem Wolfgang, Hammer. Und
verarsch mich bitte nicht, ja?
Aber wenn ich dann so denke, ey, du blödes Arschloch, damals war dir doch scheißegal, was mit mir ist, die können sich da einfach nicht mehr dran erinnern. Das war für die ein Scherz auf meine Kosten von Tausenden, ja, die natürlich vergessen haben. Das Ding ist, wir vergessen das aber nicht. Die gemobbt werden, die gemobbt worden sind, das ist ja bei mir schon lange nicht mehr der Fall, die vergessen sowas nicht. Ne? Und das nochmal vielleicht auf meine Eingangsthese zurückzukommen.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass das gut ist.
Sollte man langsam tun, ist schon 50 Minuten her.
Ja, ich glaube, dass es gut ist, dass man das nicht vergisst. Weil hat es dich nicht auch zu einem besseren Menschen werden lassen oder zu einem empathischen
Weiß
Menschen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin genetisch relativ empathisch auf die Welt gekommen. War ich relativ früh... immer wenn beim Fußball einer umknickte oder sowas oder gefoult wurde, bin ich hin. Ich habe mich im Handball ist ja ein trockener, harter Sport. Wenn ich einen etwas zu hart anpacken musste, weil ich zu langsam war, was dann immer mein Fehler war, ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich jedes Mal entschuldigt. Ja? Was dazu führte, dass ich, als ich besser wurde und ich merkte, ich bin jetzt zu spät, habe ich nichts mehr gemacht, habe ich den sein Tor werfen lassen. Ja? Er war besser als ich, habe ich akzeptiert. Ich war in der Deckung allerdings ziemlich schneller. Ich war immer auf den ersten 3-4 Metern schnell. Danach wurde ich langsam im Verhältnis zu anderen. Aber auf den ersten 3-4 Metern war ich schnell und das hat mir sehr geholfen. Und dadurch passierte bei mir auch nicht viel. Also pro Spiel 1-2 Tore, die durch mich verschuldet wurden. Es gibt 6 Positionen, wenn der Gegner nur 12 Tore wirft, dann gewinnst du hoch. Ja? Also ich war ein guter Verteidiger. Aber wenn es einer geschafft hat, mich auszugucken, dann habe ich das akzeptiert und wie gesagt, wenn was passiert ist, wenn sich einer wehgetan hat, habe ich mich entschuldigt. Wollte ich nie, tat mir auch wirklich leid. Ich habe mich nicht entschuldigt, um da irgendwie, sondern weil mir das in dem Augenblick leid hat, weil ich ja auch Stürmer war. Ich wusste ja, wie weh das tat in dem Augenblick. Und ich wollte selbst nicht so angefasst werden. Und das ist ja eigentlich nur das. Die Vorstellung, die irgendwo in dir verankert ist, ist okay, was wäre, wenn dir das jetzt passiert wäre? Würde es gefallen? Nein. Diese alte Kantsche oder meinetwegen auch jesuanische oder wie auch immer Maxime, behandle jeden so, wie du behandelt werden möchtest.
Das so der kategorische Imperativ.
Genau, das oder? Genau. Bloß Kant erhebt das dann noch zu einem, nicht nur zu einem sozialen Interaktion, sondern zu einer, aus der sich eine allgemeine Gesetzgebung eben ableiten lässt. Mhm. Beziehungsweise er sagt eben, so wie du dich verhältst, du solltest dich so verhalten, dass man daraus eine allgemeine Gesetzgebung ableiten kann. Und das hatte ich relativ jung und deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das etwas, was meine Eltern mir sehr gut beigebracht haben, was ich mir vorstellen kann. Mein Vater selbst war auch ein sehr empathischer Mensch, meine Mutter ist ein empathischer Mensch, wobei da sicher auch immer genetische Komponenten dabei sind, ganz klar. Ich erlebe meine Geschwister auch nicht anders als empathisch. Und ich habe 3 davon, also es ist eine große Familie. Da ich kann mich nur an eine glückliche Kindheit erinnern. Unglücklich wurde sie erst, als ich aufhörte zu wachsen. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich aufgehört habe, für 2,5 Jahre zu wachsen. Das Erleben von Leiden, das Selbsterleben von Leiden, hilft dir natürlich, die Frage zu beantworten, die schon in dir steckt. Was wäre, wenn das dir selbst passiert wäre? Ja, das heißt, wenn du das Leiden gar nicht nachvollziehen kannst, weil das für dich völlig fremd ist, die Situation ist für dich völlig fremd, dann wird es schwierig, selbst wenn du ein sehr empathischer Mensch bist. Dir muss zumindest jemand das Leiden dann schildern aus der Sicht des Leidenden. Das ist das, was viele Jahre später noch in meinem Leben immer wieder zum Umdenken geführt hat, wenn beispielsweise gesagt wird, ja, hier komm, du hältst Frauen beim Weg ins Restaurant die Tür auf. Das hat man dir so beigebracht. Weißt du, ob die Frau das überhaupt will? Hast du sie gefragt? Oder muss sie jetzt denken, ja, das ist wieder so einer, der hält mich für zu dumm, eine Tür aufzumachen? Ja? Solche Dinge. Also das kann etwas sein, dass du komplett höflich meinst, dass du gut meinst. Und das aber das Falscheste der Welt ist. Ja? Das hat geholfen. Das heißt, ich glaube, es gibt eine natürliche Veranlagung dazu. Wie viele natürliche Veranlagungen kann man die verdorren lassen und man kann sie trainieren. Und man kann auch eine nicht sehr hohe Veranlagung so trainieren, dass sie trotzdem zu einem sehr, sehr empathischen Menschen führt. Das heißt,
sich also auch auf den Stuhl des anderen setzen, ja. Das ist ganz wichtig.
Genau, stell dich in die Schuhe des anderen, soweit das möglich ist. Und wenn du es nicht kannst, lass dir von diesen anderen erklären, wie ihre Schuhe sich anfühlen. Zumindest das. Ja?
Welche Schulfächer könnten helfen, das Ganze plastischer zu machen und erlebbarer werden?
Ich glaube, du brauchst keine anderen Schulfächer. Du brauchst Lehrer, die genau das vermitteln als Teil des Unterrichts. Du brauchst Lehrer, die da immer wieder reingrätschen, so wie das mein Lehrer Ahecker gemacht hat und eben gesagt hat, stopp, alle zum Anstoßkreis. Ergebnis, wir haben 5 Minuten weniger Fußball gespielt, was ich persönlich zum Kotzen fand, aber ich hatte ja auch gelacht. Ja,
Ja, es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel dann, wenn man jetzt, wenn ein Lehrer beobachtet, okay, da werden zwei Leute oder einer wird immer als letztes ins Team gewählt. Ja. Und dann gab es bei uns damals einen Ansatz, okay, dann lässt man den halt das Team wählen, was aber letztlich auch keine Inklusion darstellt, weil derjenige, der das Team dann wählt, für alle auch freiwillig ist, weil klar ist, der wählt jetzt das Team, damit er nicht als letztes gewählt wird. Weißt du, was ich meine?
Also, da musst du als Sportlehrer hingehen und musst die Teams selbst zusammenstellen. Ja. Du weißt ja, wer gut ist, wer schlecht ist, und du packst nicht die Guten alle in ein Team, sodass die Teams ausgeglichen sind, und beim Auswählen gehst du eben nicht von oben nach unten in der Qualität, sondern wild durcheinander. In dem Augenblick triffst du keine große Auswahl. Ja? Das kann man üben, das kriege ich ich habe Handballtrainer gemacht, da habe ich das immer so gemacht, und ich habe das wild durcheinander gemacht. Das heißt, da kam ein Guter nach dem Schlechten, dann kam wieder ein Guter. Das heißt, dann auf einmal hat das ein Team schon zwei Gute und das andere Team hatte erst einen Schlechten. Dann habe ich da noch einen Guten dazugetan, dann habe ich da einen Schlechten. Ich wusste ganz genau, wie das hinterher war. Das gab keinen Streit, es gab kein Gelächter, nichts. Ja? Am Ende waren einigermaßen gleichwertige Teams dabei. Und das
gibt's mittlerweile so Schulfächer wie Ethik eigentlich?
Ja, es gibt Ethik, wenn die Kinder ungetauft sind.
Aber das ist doch auch scheiße, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, natürlich ist das scheiße.
Ethik, natürlich. Also ich meine, Ethik anstelle von Religion ist doch auch irgendwie Müll. Ja, natürlich. Also ich meine, warum nicht nebeneinander?
Ja,
also,
klar. Oder man kann auch Grundlagen der Psychologie kann man auch den Kids erklären. Ja? Wie funktioniert denn sowas, dass du jemandem das Selbstbewusstsein nimmst? Und da gehe ich halt mal hin und sage, ist okay, wir machen jetzt hier mal ein Experiment. Ja? Und wir werden das nicht lange machen. Weil am Ende müsst ihr erkennen, dass ihr alle unreif seid. So.
Ja, und vor allen Dingen, welche Schwächen versuche ich zu überdecken, indem ich andere bloßstelle. Ne? Das ist ja, wie du schon gerade richtig gesagt hast, oftmals ja auch ein Mangel an Selbstvertrauen. Und
wir gehen jetzt mal hin, dass Kinder mit blauen Augen, die müssen Kindern mit braunen Augen gehorchen. Nicht umgekehrt, weil das ist, ja. Weil das ist das Normale, ja. So, du gehst einfach hin, ja, Kinder mit braunen Augen herrschen jetzt über Kinder mit blauen Augen. Und das lassen wir einfach mal so, das ist so. Das heißt, die Kinder mit blauen Augen, wenn euch einer mit braunen Augen was sagt, müsst ihr das tun. Ja. Und das machst du maximal zwei Tage mit deiner Klasse. Und dann musst du das abbrechen. Und es gibt ein...
Ja, das gibt ja Mord und Totschlag.
Es gibt ein YouTube-Video, da hat eine Lehrerin in Amerika das gemacht. Und hat anhand dieses Experiments den Leuten erklärt, wie eben... Sie hat gemessen, dass die Kinder mit blauen Augen sofort schlechter wurden in ihren Fächern. Aufgaben, die am Tag davor leicht gelöst haben, konnten die nach zwei Tagen nicht mehr lösen. Weil die ganze Zeit Druck bekommen haben. Weil denen die ganze Zeit erzählt worden ist, du bist hier der Unterling. Und das wirkt sich sofort auf die Leistung aus. Sofort.
Natürlich. Ja? Was war denn nochmal die Welle? Hat das nicht auch so ein Thema behandelt?
Die Welle ist ein verwandtes Experiment. Und das ist einfach so, in dem Augenblick, wo du durch irgendein äußeres Merkmal zu einem schlechteren Menschen erklärt wirst, in dem Augenblick blockierst du das Potenzial dieser Menschen. Und deshalb müssen gerade Lehrer das wirklich fast um jeden Preis verhindern, dass so etwas passiert. Und müssen sofort reingehen. Sofort das Ganze aufheben, sofort erläutern, was da gerade jetzt funktioniert. Und müssen den Kindern das auch erklären. Sie müssen sagen, so, es gibt dieses Experiment, lasst uns das Video mal angucken. Ja, ich übersetze euch, es ist auf Englisch, ich übersetze euch, was da geredet wird, und dann werdet ihr sehen, was da passiert. Ja? Und jeder von euch, das ist reiner Zufall, dass ihr jetzt Deutsche in Deutschland seid. Ja? Es ist auch reiner Zufall, wenn hier einer dabei ist, der in der Türkei geboren ist oder türkische Eltern hat. Das ist reiner Zufall. Und das sagt nichts darüber aus, wer der bessere Mensch ist, wer der empathische Mensch ist, wer der glücklichere Mensch ist, wer der intelligentere Mensch ist, gar nichts. Ja?
Wenn das ein Lehrer oder eine Lehrerin vernünftig vermitteln kann, auch mit dem nötigen Drive und mit dem nötigen Spirit,
Kids
es ernst
vor allem nehmen. Mit der nötigen Authentizität. Nichts,
genau.
Nichts überzeugt mehr als Authentizität.
Ganz genau. Ja. Ich glaube auch, ich meine, wenn man sich mal dieses Vokabular der Jugendlichen anschaut, ne, also schon in meiner Schulzeit war es so, da war schwul ein abwertender Begriff. Ja. Wenn irgendwas schwul war, dann war es gleichbedeutend synonym mit Scheiße. Und in einer vernünftigen zivilisierten Welt und auch in einer vernünftigen zivilisierten Klasse müsste das Wort schwul in diesem Kontext als No-No irgendwie
absolut,
sei mal, deklariert werden. Also auch das dürfte nicht passieren, dass man Menschen, die homosexuell sind, damit so dermaßen verletzt, dass man das zum Synonym für etwas macht, was beschissen ist.
Klar.
So, das geht einfach nicht. Also da wäre vielleicht auch nochmal eine schöne Leider-Steil-Folge drin, was auch die deutsche Rap-Musik leider an Versäumnissen mit sich bringt.
Ganz, und, ganz verheerendes Thema. Wobei, weißt du, wenn irgendwelche 13-, 14-Jährige da dummes Zeug reden, an der Stelle. Und ich meine, auch wir mittlere 70er Jahre haben dann, nachdem wir wussten, was schwul bedeutet, das war bei uns noch nicht so früh, wie das heute ist, war das natürlich erstmal, ja, jemanden als schwul zu bezichtigen, war natürlich schon eine Art war eine der höheren Beleidigungen. Wobei interessanterweise war bei mir immer im Kopf, wenn einer tatsächlich schwul wäre, hätte ich was gegen den, und die Antwort war immer nein. Warum? Warum sollte ich was gegen den haben?
Dieses, ja? Genau, dieses Schizophrene, leicht Schizophrene war bei mir genauso. Also ich habe das Wort sicherlich auch benutzt in dieser ekelhaften Art und Weise als Jugendlicher, ich war nie homophob. So, gehörte einfach zum
Straßenvokabular. Genauso wie Spasti. Ja? Und dann kam eine Sendung von, damals hieß das Ding noch Aktion Sorgenkind, das ist heute die Aktion Mensch. Das Wort Sorgenkind wurde zum Glück irgendwann mal einkassiert, weil viele Eltern haben gar keine großen Sorgen mit diesen Kindern. Ja, das ist wieder so ein Framing, Sorgenkind. Jedenfalls, das war ein Bericht über spastisch Gelähmte in so einer Klinik. Ja, und da hast du gesehen, die sind völlig normal intelligent, die haben halt das Problem, dass sich ihre Muskeln unkontrolliert verkrampfen können, das oft ständig tun, sehr schmerzhaft und alles. Und auf einmal war mir klar, ich habe nichts gegen Spastiker. Ja, das sind Menschen, die haben mein Mitgefühl verdient, als Menschen, die nicht die Möglichkeiten haben, die ich mitbekommen habe. Und das ist alles. Ich kann doch nicht jemanden als Spasti beschimpfen.
Nee, natürlich nicht. Es ist,
und ich denke, das ist ein Reifeprozess, den die allermeisten Menschen durchmachen.
Genau, ist ein Reifeprozess.
Deshalb bin ich, wenn da irgendwelche 14-, 15-Jährige sich so beschimpfen, da gehe ich auch nicht dazwischen, wenn ich die nicht kenne. Also wenn ich die kenne, im Handball bin ich dazwischen und habe gesagt, so, jetzt reden wir mal kurz darüber. Das ist auch etwas, wo ich bei meinen Kindern immer darauf Wert gelegt habe, dass wir da unsere Sprache entsprechend haben. Und das hat auch super gut geklappt. Das ist, meine Kinder sind heute, die weisen mich manchmal zurecht, wenn ich etwas sage und wo da gesagt wird, oh, das war jetzt hier aber wieder, ja.
Wenn du mal wieder nicht genderst, okay, ne?
Okay, Boomer, ne? Und dann frage ich halt nach, was war das jetzt? Und dann wird mir das erklärt. Und ich meine, kommt immer seltener vor, weil man lernt ja auch. Aber das ist schon, und das ist okay. Das haben wir auch unseren Kindern immer gesagt. Haben wir gesagt, wenn eure Eltern scheiße reden, dann müsst ihr das mit euren Eltern diskutieren, warum sie scheiße reden. Man macht das.
Nochmal ganz kurz auf deinen Punkt, Wolfgang, weil das sehe ich ein bisschen anders. Du kennst ja diese Theorie, wonach die Sprache das Denken auch formt. Ne? Das
ist nicht ganz so einfach, aber mach weiter.
Ja,
mach
klar, weiter. Du weißt, was ich meine. Wenn jetzt 13-, 14-Jährige, die ausschließlich, sagen wir mal, so ein Vokabular haben, das halt früher bei uns sofort dazu geführt hätte, dass man sich auf die Fresse haut und heute eher, also heute fängt es ja bei Hurensohn an, so, das ist ja sozusagen der Anfang der Fahnenstange und hört dann bei Wörtern auf, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, weil ich mit diesen Menschen nicht verkehre, so. Hurensohn war damals das Ende der Fahnenstange. Wenn das irgendjemand zu irgendjemandem gesagt hat, war dann sozusagen die nächsthöhere Form der Eskalation nicht mehr verbaler Natur. So. Dann ging es also wirklich ins Handgreifliche. Das ist ja heute anders. Ja, also heute fängt es mit Hurensohn an.
Wobei Hure für mich so ziemlich vorausgesetzt natürlich, ist es keine Zwangsprostitution. Hure ist für mich der ehrlichste Beruf, den es gibt.
Ja, Wolfgang, natürlich. Aber lass uns bitte jetzt mal eben ernsthaft bleiben.
Die verkaufen nur ihren Körper. Der Rest von uns verkauft oft Körper und Seele.
Das stimmt allerdings.
Ja. Können wir auch mal wieder können wir eine weitere steile These drüber machen.
Aber uns gehen die Thesen nicht aus. Nee. Jetzt pass auf. Wenn man diesen unheiligen Dreiklang nimmt zwischen meinem Vokabular, zwischen den Dingen, die im Internet passieren, und zwischen der herabgesetzten Hemmschwelle, was Gewalt angeht, dann finde ich, wenn man diese drei Sachen nimmt, dann muss man schon sagen, muss man auch vorsichtig sein, dass man 13-, 14-Jährige nicht komplett frei und steil gehen lässt, was die verbalen Äußerungen angeht. Weil teilweise mittlerweile habe ich zumindest den Eindruck, sitzt auch das Messer bei vielen extrem locker und da ist dann sozusagen, also man hat das Gefühl, dass die Hemmschwelle mittlerweile so herabgesetzt ist bei allen, also nicht bei allen, das ist absoluter Unsinn, was ich jetzt gerade sage, aber bei vielen Kids. Und das macht mir schon Sorge auch ein Stück weit. So, wo führt das hin? Und welchen Einflüssen und Einflüsterungen sind diese Kids ausgesetzt? Und müssen wir als Gesellschaft da nicht vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken und vielleicht auch mal gegensteuern? Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Ich bin ja auch kein Sozialarbeiter, aber es muss doch wirksamere Mittel geben als das, was die Gesellschaft bislang so getan hat.
Ja, gibt es. Es gibt immer wirksamer. Man kann immer was Besseres machen. Man darf aber auch nicht übersehen, dass die Gesellschaft sich da durchaus auch eigentlich in die richtige Richtung bewegt. Kids erzählen viel Scheiß. Ja? Also Menschen sind erträglich von 0 bis 12 und dann wieder so ab 25. Alles dazwischen.
Sehr schön, ja, das stimmt.
Alles dazwischen kannst du komplett in die Tonne treten.
Liebe 16-Jährige, hört bitte weg.
Ja, wenn ich heute meinen Sohn über den 16-jährigen Sohn befrage, dann schlägt er buchstäblich die Hand vor die Augen und sagt, um Gottes Willen. Ja, und der ist noch nicht mal 25. Also da, Kids erzählen viel Scheiße. Dazu muss man natürlich sagen, dass viele Eltern auch sehr früh komplett den Zugriff auf ihre Kinder verlieren, weil sie ihren Kindern auch nichts mehr zu bieten haben, außer ein warmes Dach, also eine warme Wohnung. Und zu essen regelmäßig. Das ist erstens, weil sie, es gibt da viele, viele Gründe für. Das ist zu lange Arbeitszeiten, beide müssen arbeiten. Eine allgemeine Vernachlässigung, die durch die eigene Vernachlässigung der Eltern in ihrer Kindheit entstanden ist. Das heißt, die halten für normal, was eigentlich pathologisch ist. Ich will jetzt gar nicht generalisieren. In jeder Familie ist die Gemengelage dann ein bisschen anders. Und meistens ist sie doch noch irgendwie erträglich. Aber es gibt halt doch auch, und das sind da die Kids, die auffallen, gibt es halt viele Elternhäuser, die halt versagen als Elternhäuser. Und das muss gar nicht unbedingt Alleinschuld der Eltern sein. Weil die wirtschaftliche Situation heute eine ganz andere ist als in meiner Kindheit. In meiner Kindheit war es in aller Regel komplett ausreichend, wenn ein Elternteil vollständig verdiente. Damit konnte die Familie überleben und es reichte eigentlich ein Meisterlohn, um sich selbst ein Haus zu bauen, beispielsweise. Ja, da musst du dann
heute undenkbar.
Heute komplett undenkbar. Das ist heute für viele Akademiker ist das schon keine Möglichkeit mehr. Und selbst wenn zwei Akademiker verdienen, ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Das heißt, die ökonomischen Anforderungen an eine Familie sind massiv gewachsen. Im Gegenzug ist natürlich die Zeit, die die Eltern damit verbringen können, sich über die Erziehung ihrer Kinder wirklich Gedanken zu machen, ist weniger geworden. Dann ist es so, dass die Kinder, die Ansprüche der Gesellschaft an die Kinder sind unglaublich gestiegen. Wenn du heute nicht mindestens ein Instrument lernst und eine Sportart betreibst, dann bist du ein Kind aus einer sozial schwachen Familie. Ja, ich habe meine Eltern bekniet, bis die mir eine Gitarre gekauft haben, weil die mir gesagt haben, dann müssen wir den anderen drei Kindern auch ein Instrument kaufen, worauf ich dann meine anderen drei Geschwister gebeten habe, offiziell darauf zu verzichten, weil das wirklich finanziell damals auch schwierig gewesen wäre. Aber nur so kam ich zu meiner ersten billigen Gitarre. Da hat aber auch niemand die Nase gerümpft. Ja, das war völlig normal. Mein Vater hat kein dickes Auto gefahren, ein Opel Rekord, das war damals Mittelklasse. Sportverein, das war super billig. Heute kostet ja jede Fußball-Kickergruppe 120 Euro im Monat oder so. Das habe ich alle schon gesehen, weil die Sportvereine das gar nicht mehr abbilden können und dann alles, aber du musst da drin sein, sonst bist du sozial draußen und was weiß ich nicht. Und es hält ja auch jeder sein Kind für den nächsten Messi. Und damit meine ich jetzt nicht die Leute, die ihre Wohnung nicht aufgeräumt bekommen, sondern den Fußballer. Also da sind Sachen verschoben und gesellschaftliche Erwartungen an die Menschen, wo ich immer sage, das Beste, was man heute tun kann für seine Kinder, ist genau festzulegen, in welchen Bereichen will ich diesen Erwartungen standhalten und in welchen Bereichen geht mir es komplett am Arsch vorbei. Und wenn Leute mich deshalb komisch angucken, dann lache ich sie einfach raus und sage, du bist halt auch nur ein Sklave. Ne? Was brauchst du denn, dieses dicke Auto? Ja, du fährst hier diesen riesen SUV, der 12 Liter auf 100 verbraucht. Ja, du hast auch nur zwei Kinder.
Ich habe gerade Eine göttliche Eingebung.
Da reicht doch ein Touran oder sowas. Wir haben, als die Kinder noch klein waren, hat man einen Touran, damit wir auch in den Urlaub fahren konnten. Heute haben wir gar kein Auto mehr fest. Wir machen Carsharing. Ja, hier vor der Tür.
Ist doch richtig so. Wer braucht Besitz?
Ja, ja eben.
Das bringt mich.
Besitz fesselt.
Oh, du machst es noch besser. Ich habe eine göttliche Eingebung. Meine nächste Stelle, du bringst da die nächste Stelle-These nächste Woche und meine darauf wird sich um Besitz und um Konsum drehen und warum die Regeln des Fight Clubs doch eigentlich vernünftig gewesen sind, Wolfgang.
Gut, wunderbar, freue ich mich schon drauf. Jedenfalls in diesem ganzen Kampf um Status, überall, ne, da gibt es ein neues Restaurant, da muss man dann ganz schnell gewesen sein, um mitreden zu können. Man muss super schnell in diesem Film gewesen sein, weil wenn man den nicht nach einer Woche gesehen hat, dann nehmen die Kinobesitzer auf einmal 18 Euro für eine Kinokarte und ich sage, what? Das ist für unsere ganze Familie für ins Kino gegangen. Ja? Ja. Mit Getränken.
Und verdienen die Leute aber auch nicht mehr als früher. Ne?
Sie verdienen eher weniger.
Sie verdienen weniger. Ja?
Also an der Kaufkraft gemessen verdienen die weniger als vor 20 Jahren.
Ja.
Ja? Guck dir allein an, wie die Mieten hochgehen. Ja? Meine Kinder zahlen 20 Euro auf den Quadratmeter Kaltmiete in ihren jeweiligen Wohnungen. Da fällt es doch vom Glauben ab.
Und, ich muss mal ausrechnen, was zahle ich eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Und ich weiß nur eins, die beste Investition meines Lebens war das Haus. So billig könnte ich nirgendwo in Deutschland leben. Ja? Ich zahle an die Bank jeden Monat unter 1000 Euro und habe hier 120 Quadratmeter Wohnfläche und einen Garten.
You make me jealous. Ich möchte auch ein Haus.
Ja. Bloß kann man sich das heute nicht mehr leisten. Wir haben Glück gehabt, dass damals noch bezahlbar war, als wir es gekauft haben. Und so ist das Ganze sehr in die Schräglage und die Kids gehen da irgendwie unter. Und die Kids sind dazu übergegangen, habe ich festgestellt, sich auch selbst zu erziehen. Und das machen die allermeisten gar nicht schlecht. Und sie erziehen sich untereinander. Die suchen sich soziale Gruppen und die meisten dieser sozialen Gruppen, die ich so mitbekommen habe, die funktionieren irgendwie. Die kriegen sich auch selbst, die ziehen sich, das ist eine Gruppe von 5, 6, von denen haben 4 bis 5 massive psychische Probleme. 3, 4 Jahre später sind die alle healthy. Die haben sich gegenseitig geholfen. Die haben sich gestützt.
In einer Gesellschaft, in einer sehr art flüchtigen Gesellschaft, in der so viele Dinge an Wert verlieren, ist Freundschaft ein fundamentaler Wert an sich.
Genau. Und das
also wirklich eine echte Freundschaft.
Und das Versagen der Elterngeneration wird gemildert durch das Leiden der Kids. Das ist kein schöner Satz.
Ja. Aber er stimmt.
Wir lassen die Kids leiden und in ihrem Leiden lassen wir sie oft alleine, weil sie uns nicht mehr trauen können, weil sie wissen, dass wir eh mit so viel beschäftigt sind.
Und ihre Zukunft versaut haben.
Und dann heilen sie sich selbst. Was bloß keiner weiß ist, ob diese Heilung jetzt nur oberflächlich ist oder ob die später nicht noch massenhaft zu Depressionen führt und was weiß ich nicht. Hm. Das wissen wir nicht.
So sehr aber, wie wir auch in der...
Ja, sorry. Aber menschliche Gesellschaften haben Selbstheilungspotenzial. Das ist die gute Nachricht. Es wäre natürlich schöner, wenn man den Kids das Leiden ersparen könnte. Aber wie du auch sagst, ich glaube tatsächlich auch, eine gewisse Menge Leiden gehört dazu. Lässt sich nicht verhindern, gehört aber auch zum Reifungsprozess eines Menschen dazu. Bloß, wenn es zu viel ist, dann brechen die Menschen. Ja. Und dann zerbrechen sie und dann gehen sie kaputt. Und dann werden sie entweder zu kleinlichen Arschlöchern irgendwann, die dem großen Mobber Zeit ihres Lebens folgen werden. Oder sie werden selbst zu hinterfotzigen, da haben wir das schöne Wort wieder, hinterfotzigen Arschlöchern, zu Kriminellen, wie auch immer. Der Junge, dem nicht geholfen wurde in der 5., 6. Klasse des Gymnasiums, der diese Tendenzen auch schon in der Grundschule hatte, das wissen wir, der wurde nicht als das um Hilfe schreiende Kind gesehen, das er wahrscheinlich war. Und er landete im Gefängnis. Und da tut er mir leid, obwohl er meine Tochter gebombt hat. Und das verzeihe ich ihm nicht. Das vergesse ich ihm nicht. Aber er tut mir trotzdem leid. Und das sind die viel größeren Opfer als die, die gemobbt werden und dann da rausgehen wie du, wie ich, wie die allermeisten anderen, die ihre Konsequenzen so ausziehen, die sagen, alles klar, das ist Kacke. Und die am Ende ihre Pubertät, die ja oft bis in die mittleren 20er geht, als bessere Menschen rauskommen und umgehen können mit anderen Menschen, Freundschaften schließen können, Liebe empfinden können, Liebe geben können. Mhm. Das ist das Wichtigste im Leben. Und ich sage jetzt nicht, dass man dann vorsätzlich hingehen soll und seine Kinder leiden lassen soll, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, mach das bloß nicht. Die werden ganz von alleine leiden. An der Welt oder wie auch immer. Weil die Welt ist unerträglich im Augenblick.
Aber man kann sie eben auch nicht vor allem beschützen. Nee, eben. Das ist, und man sollte sie auch nicht vor allem beschützen.
Man sollte sie nicht vor allem beschützen. Und Kinder sind auch viel stabiler, als man so glaubt, und viel, viel weiser und intelligenter, als man glaubt.
Resilienzen müssen sich auch erstmal ausbilden. Die sind ja nicht von vornherein da. Also
10-jährige Kids sind heute nicht mehr naiv. Das kann man bedauern, aber es ist so. Die wissen Bescheid. Ja?
Kein Wunder, in der Welt, in der wir leben.
Du brauchst sie auch vor irgendwelchen Gendersachen oder sexuellen Dingen nicht beschützen. Die wissen alles. Ja? Die können das vielleicht, die können das vielleicht alles noch nicht richtig einordnen. Die wissen noch nicht, wie das zwischen zwei Menschen wirklich laufen sollte. Die halten vielleicht die Pornos, die sie im Internet sehen, für das Liebesleben normaler Menschen. Nein, sind sie nicht. 70% aller Pornos sind gewalttätig gegen die Frau.
Ich war 15, als ich meinen ersten Porno gesehen habe, zufällig. 15. Da lachen ja Leute. Also ja. Wenn du heute 15 bist und deinen ersten Porno siehst, dann bist du entweder, hast du 15 Jahre unterm Stein gelebt und wurdest vor allem weggehalten, oder keine Ahnung, du kommst aus einem, also ich weiß nicht woher, wo es kein Internet gibt, ja. Aber das ist ja eher.
Ich war 17, als ich das erste Mal einem Mädchen die Brust streicheln durfte. Weil da war ich ja erst groß genug, um überhaupt als Freund in Frage zu kommen. Ja. Es ist so.
Ich wollte gerade Gainsbourgs Je t'aime leise vor ins Mikro nuscheln.
Zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Mädchen meiner Klasse längst entjungfert. Ja. Es ist, ja, da hat jeder hat da sein Päckchen zu tragen, und da kannst du über die vollbesetzte, heute war ich im Fußballstadion, dann kannst du so ein Stadion angucken, das war heute ziemlich pickepacke voll, soweit das Karlsruher Stadion schon offen ist, war das gut ausverkauft. Von den 17.900 Leuten, die da drin waren, haben 17.900 in ihrer Pubertät gelitten. Teilweise, ja, klar. Teilweise heftig. Und viele haben in ihrer Kindheit gelitten, was ich nicht von mir sagen kann. Ja, weil ich war schlank, ich war groß, ich war intelligent, ich war einigermaßen sportlich in meiner Kindheit. Da gab es wenig, was ich nicht mindestens so gut konnte wie die allermeisten anderen auch. Ja, einfach Glück gehabt. Das ist jetzt kein Verdienst. Ich will damit überhaupt nicht angeben. Bin ich weit weg. Ich habe einfach da das große losgezogen gehabt. Mhm. Und dann kam eben dieses Ding, was überhaupt nicht vorgesehen war von mir aus. Und das hat mich natürlich auch eine gewisse Bescheidenheit gelehrt. Auch wenn man die mir heute nicht mehr so anhört. Aber da habe ich gemerkt, es läuft nicht immer alles im Leben so, wie du es denkst. Und dann kam noch in den nächsten Jahren kamen noch zwei so Sachen, die überhaupt nicht so liefen, wie ich wollte. Und die haben mich ziemlich aus der Spur gebracht, und ich habe dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich da wieder zurückkam. Bis ich mich dann wieder so akzeptieren konnte, wie ich war. Und das war dann aber tatsächlich die Erfahrung persönlichen Versagens. Nicht so sehr, das kam nicht von anderen, sondern das war, dass ich meinen eigenen Ansprüchen überhaupt nicht mehr entsprach. Das war viel schlimmer. Das war tatsächlich von meiner Warte aus schlimmer. Und das ist wieder etwas, wo viele Menschen, eine Erfahrung, die viele Menschen in jungen Jahren noch nicht machen, sondern das machen die auf einmal dann mit 35, 40.
Ja, genau.
Wenn ihre Ehe den Bach runtergeht, wenn sie im Beruf versagen oder wie auch immer. Das ist mir erspart geblieben. Meine Ehe existiert jetzt, also ich bin mit meiner Frau seit 1991 zusammen. In dem Augenblick, wo ich mich entschlossen habe, das war's jetzt, das soll meine letzte Beziehung sein, wurde es meine letzte Beziehung. Das habe ich geschafft. Und das hätte ich möglicherweise nicht, wenn ich nicht vorher schon die Erfahrung persönlichen Versagens gemacht hätte. Und deshalb glaube ich, die Erfahrung war mindestens genauso wichtig wie die Erfahrung von Leid. Deshalb möchte ich auch an unsere Zuschauer persönliche Erfahrung von Leid und persönliche Erfahrung eigenen Versagens sind zwei Dinge, die wichtig sind im Leben, die einen formen und die einen, die sehr schmerzhaft sind und die einen aber dann weiterbringen.
Ohne das, und ich drücke das jetzt wieder mal in meiner Gossenpoesie aus, ohne dass man in der Scheiße gesteckt hat, weiß man das Gute nicht zu schätzen.
Genau.
Das ist einfach so.
Das ist so.
Wolfgang, mein Freund, 1 Stunde und 19 Minuten. Es war ein sehr schöner, ein sehr intimer Podcast heute mit dir. Wir haben trotz des ernsten Themas, denke ich, doch auch viel gelacht. Wenn ihr weiterhin mit uns gemeinsam lachen wollt, verehrte Hörerinnen und Hörer, dann seid doch bitte so nett und gebt uns die wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder bei Spotify oder bei dem Portal, über das Sie diesen Podcast hören. Und wenn ihr darüber hinaus noch tolle Bonusformate empfangen wollt, mit Gästen, wie jüngst erst mit dem André Peschke vom Games-Podcast oder davor mit dem Jörg Leubel von Spielvertiefung, dann dürft ihr uns auch sehr gerne bei Steady abonnieren, www.steadyhq.com/leidersteil. Ab 5 Euro im Monat gibt es dort mindestens 2 Bonus-Episoden im Monat, jeweils mit Gästen. Beziehungsweise ich möchte bei der Gelegenheit nicht vergessen, den bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützern zu danken. Da ist nämlich einiges passiert seit der letzten Episode. Wir haben eine ganze Latte an neuen Freunden dazu gewonnen, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Die werde ich jetzt nicht alle namentlich vorlesen können. Allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen wird das schwierig. Ihr werdet wissen, dass ihr gemeint seid, wenn ihr uns unterstützt habt. Also vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen und hoffen, dass es noch viel, viel mehr Leute werden, sodass wir uns vielleicht auch in Bälde den guten Lars leisten können, der diese Folgen dann also an meiner Stadt schneiden wird, und das wird sich dann nun sogar noch besser anhören, als es das ohnehin schon tut. Ja, einstweilen, ja. Wolfgang, das war wie immer sehr, sehr schön. Ich freue mich tierisch auf unsere nächste Aufnahme und wünsche dir einen angenehmen Abend und euch allen da draußen natürlich auch. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.